Unschuldsvermutung. Jeder hat die beste Verteidigung verdient. Der Podcast über Sexualstrafrecht mit Strafverteidiger Nikolai Odebralski und Christine Pepersack.
Herzlich willkommen zu Unschuldsvermutung. Jeder hat die beste Verteidigung verdient. Das ist der Podcast über Sexualstrafrecht mit Strafverteidiger Nikolai Odebralski. Mein Name ist Christine Pepersack, ich bin Lektorin und ich spreche heute wieder mit Rechtsanwalt Nikolai Odebralski. Er ist seit 2010 Anwalt für Strafrecht und Experte für Sexualstrafrecht mit mehr als 800 Fällen im Jahr. Hallo Nikolai.
Hallo Christine. Schön, dass wir wieder hier zusammen sind.
Ja, ich freue mich auch. Wir haben in der ersten Folge gesprochen über Kinder- und Jugendpornografie anhand eines recht besonderen Falles auch und haben versucht, die Abläufe transparent zu machen für unsere Hörer. Wenn Sie sich also für dieses Thema interessieren, dann hören Sie doch gerne nochmal in die erste Folge rein, wenn Sie jetzt erst zu uns gestoßen sind. Und wir wollen auch zukünftig wieder über besondere Fälle aus dem Sexualstrafrecht sprechen, diese unter die Lupe nehmen und daran transparent machen, wie Sexualstrafverfahren ablaufen. Bevor wir das aber machen, wollen wir nochmal einen kurzen Abstecher machen in die allgemeine Welt des Strafrechts. Und wir wollen einige wichtige Begriffe und generelle Abläufe von Strafverfahren erklären. Wir unterteilen den Begriff Strafverfahren nämlich in einmal das Ermittlungsverfahren und das Gerichtsverfahren. In dieser Folge wollen wir über das Ermittlungsverfahren zunächst erstmal sprechen, also den Beginn eines Strafverfahrens, bevor wir dann in der kommenden Folge das Gerichtsverfahren behandeln. Nikolai, jetzt habe ich schon viel geredet und jetzt bist du mal dran. Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen einem Ermittlungsverfahren und einem Gerichtsverfahren?
Also, wir haben uns hier jetzt entschieden, den Unterschied zu benennen zwischen einem Ermittlungsverfahren und einem gerichtlichen Verfahren. Das ist so eine grobe Unterscheidung für den, in Anführungszeichen, juristischen Endverbraucher. In der Ausbildung und im Studium machen wir Juristen da noch feinere Unterschiede. Da gibt es noch ein sogenanntes Zwischenverfahren und noch andere Verfahrensstadien. Aber wir haben uns hier für unsere Hörer jetzt dafür, also bewusst dazu entschieden, das so grob zu unterscheiden. Und ein Ermittlungsverfahren ist im Prinzip ein außergerichtliches Verfahren, nämlich der Verfahrensabschnitt von der Bekanntgabe der Beschuldigung an die Betroffenen bzw. Beschuldigten, bis das Verfahren dann abgeschlossen ist, auf welche Art auch immer. Und da wollen wir jetzt heute mal drüber sprechen, wie das dann am Ende natürlich auch abgeschlossen werden kann und natürlich dann noch, was wir für unsere Mandanten tun können.
Wie beginnt denn dann überhaupt ein Straf- bzw. ein Ermittlungsverfahren aus Sicht des Beschuldigten?
Also aus Sicht des Beschuldigten gibt es da verschiedene Punkte, an denen dem Beschuldigten das Verfahren bekannt gegeben werden kann. Die Hauptpunkte, wann das mitgeteilt wird, sind, dass die Betroffenen entweder eine Hausdurchsuchung haben oder eine sogenannte Vorladung als Beschuldigter bekommen. Das sind die Punkte, wo den Betroffenen das offiziell mitgeteilt wird, dass eben ein Ermittlungsverfahren anhängig ist. Daneben kann es noch spezielle andere Situationen geben, beispielsweise indem man ein Schreiben vom Gericht bekommt, dass man einen Pflichtanwalt benennen soll oder natürlich auch, dass die Polizei morgens vor der Tür steht und die Betroffenen in Untersuchungshaft nimmt. Aber die beiden Hauptfälle der Bekanntgabe sind eben die Hausdurchsuchung beim Beschuldigten und ja die Vorladung als Beschuldigter durch die Polizei.
Ja, Stichwort Hausdurchsuchung oder auch U-Haft, das ist ja für den Betroffenen erstmal eine sehr emotionale, auffühlende Situation, oder?
Ja, vor allem die Hausdurchsuchung. Also wir sprechen ja wirklich jeden Tag mit Betroffenen, die uns nach Hausdurchsuchungen anrufen. Man kann dazu ganz praktisch sagen, dass die Hausdurchsuchung immer morgens so zwischen 6 und 8 Uhr passiert. Die Polizei macht das taktisch immer um diese Zeit, damit die Betroffenen noch zu Hause sind. Und ja, dann sitzt man da so als meist ganz normaler Bürger, der mit der Polizei noch nie was zu tun gehabt hatte. So ist das nämlich im Bereich Sexualstraf. Richtig viele Beschuldigte haben noch keinerlei Erfahrung mit der Strafjustiz. Naja, da sitzt man da morgens vielleicht mit seiner Partnerin oder seinem Partner oder der Familie oder Studenten in der WG und dann klingelt die Polizei. Dann heißt es Hausdurchsuchung und die Betroffenen, die wissen erstmal gar nicht, worum es geht. Naja, und dann wird der Durchsuchungsbeschluss präsentiert und dann heißt es, wir sind hier wegen schweren Vorwürfen, die ja auch emotional natürlich eine große Rolle spielen. Und ja, da rutscht dem Beschuldigten natürlich erstmal das Herz in die Hose.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber schauen wir mal von der anderen Seite drauf. Wie kommt es denn überhaupt dazu, dass die Polizei die Ermittlungen aufnimmt? Das passiert ja schon, bevor dann schließlich der Beschuldigte überhaupt weiß, dass gegen ihn ermittelt wird.
Genau, also das ist häufig so. Also genau, wir müssen kurz schauen, wie ist das von der anderen Seite aus? Wie geht das los bei der Polizei? Und da hängt es dann wiederum ab von der Art des Delikts. Wir machen ja schwerpunktmäßig Sexualstrafverfahren und da kann man jetzt auch mal der Einfachheit halber ganz grob unterscheiden zwischen den Delikten Kinder- und Jugendpornografie. Das sind jetzt eher technische Delikte, wo der Tatverdacht eben nicht durch Zeugenaussagen entsteht, sondern durch beispielsweise technische Mitteilungen. Es gibt eine große amerikanische Behörde, die diese Verfahren einleitet und dann nach Deutschland abgibt. Und dann ist das eher so ein rein technischer Ablauf. Und eben diese Verfahren wegen Vergewaltigung, sexuellem Missbrauch und eben Verfahren, bei denen am Ende dann Aussage gegen Aussage steht und wo die Ermittlungsverfahren durch Zeugenaussagen eben auf den Weg gebracht werden. Und ja, um deine Frage mal, wie das auf Seiten der Polizei losgeht, zu beantworten. Also entweder die Polizei bekommt in diesen Kinder- und Jugendpornografieverfahren eine Mitteilung von irgendwelchen Behörden oder Plattformbetreibern oder wie auch immer. Naja, oder in den anderen Verfahren geht eben jemand zur Polizei und macht eine Aussage und sagt, ich bin Opfer von dieser und jener Straftat geworden. Und die Polizei nimmt dann eben von Amts wegen Ermittlungen auf.
Mhm. Jetzt haben wir aus Sicht des Betroffenen von dir gehört und auch aus Sicht der Ermittler von dir gehört. Jetzt wollen wir mal die Brücke schlagen zur Verteidigung. Das ist ja das Thema, um das es hier im Ganzen eigentlich geht. Ja, der Beschuldigte weiß jetzt, dass er Beschuldigter ist und er wendet sich dann an einen Anwalt. Was ist denn jetzt aber dann deine Aufgabe als Verteidiger, während das Ermittlungsverfahren noch läuft?
Also man kann die Antwort auf die Frage im Prinzip in zwei Richtungen geben. Einmal ist es natürlich in erster Linie meine Aufgabe, mich mit den Beschuldigten zu unterhalten, zu erklären, aufzuklären, den Menschen Sicherheit zu geben in einer unerwarteten Situation und eben einfach auch zu erklären, wie das jetzt weitergeht und einfach den Betroffenen Sicherheit zu geben in Bezug auf den Weg, der vor ihnen liegt. Wir bearbeiten ja ganz viele solcher Verfahren und machen das jetzt auch schon seit über 10 Jahren schwerpunktmäßig. Und ich habe insofern schon mit ganz, ganz, ganz vielen Betroffenen gesprochen und weiß insofern häufig, was Betroffene bewegt in der individuellen Situation. Viele machen sich beispielsweise darüber Sorgen, lande ich am Ende im Gefängnis? Muss ich es meinem Arbeitgeber sagen? Ich habe selbst eigene Kinder. Gibt es da jetzt Probleme mit dem Jugendamt? Und eben allgemeine Fragen zu beantworten, die mit dem strengen juristischen gar nicht unbedingt was zu tun haben. Aber wenn du fragst, was ist denn deine Aufgabe als Anwalt im Ermittlungsverfahren, dann wäre die streng juristische Antwort ja richtigerweise juristisch auf die außergerichtliche Erledigung des Verfahrens, im Idealfall eine Einstellung oder eine andere Verfahrensbeendigung hinwirken. Denn was Betroffene und Beschuldigte in solchen Verfahren ja auf jeden Fall immer möchten, ist das Verfahren irgendwie diskret aus der Welt schaffen. Unabhängig davon, ob man am Ende sagt, naja, die Vorwürfe stimmen oder die Vorwürfe stimmen nicht oder wie man sich dazu stellt, ist ja die Art dieses Vorwurfs immer per se total unangenehm. Und alle Beschuldigte, und das kann man wirklich sagen, haben immer ein Interesse daran, das irgendwie möglichst diskret zu erledigen.
Mhm. Ja, gerade im Bereich der Sexualstrafverfahren, ne, ist das natürlich
total
einfach ein Wunsch der Leute, das möglichst nicht an die große Glocke zu hängen.
Total. Und auch wenn es man muss so etwas unterscheiden hier wieder, auch zwischen der Art der Delikte. Im Bereich Kinder- und Jugendpornografie ist es ganz häufig so, dass Beschuldigte zu mir sagen, die Vorwürfe stimmen, ich habe es gemacht, es tut mir leid. Gibt dann verschiedene Erklärungsmöglichkeiten, wie Beschuldigte zu diesen Inhalten gekommen sind. Und jeder hat so seine eigene Erklärung, die mir dann auch häufig nachvollziehbar ist. Aber natürlich möchte man mit solchen Vorwürfen nicht am Gericht seiner Heimatstadt in eine öffentliche Hauptverhandlung gehen mit den Risiken und Unwägbarkeiten, die damit so verbunden sind. Und wie gesagt, in diesem Verfahren ist es häufig so, dass Betroffene sagen, ich habe es gemacht, tut mir leid, ich möchte es einfach nur diskret erledigt haben. Und bei Verfahren, wo Aussage gegen Aussage steht, ist es ja auch häufig so, dass man sich da die Hoffnung macht, dass die Staatsanwaltschaft der eigenen Seite mehr glaubt als der Aussage von vermeintlich geschädigten Personen. Und daraufhin dann eben das Ermittlungsverfahren einstellt ohne Hauptverhandlung. Und das sind so die beiden großen Möglichkeiten, diese Verfahren außergerichtlich zum Abschluss zu bringen. Und ja, darin unterstützen wir unsere Mandanten natürlich tatkräftig. Und ja, ich kann sagen, dass wir das auch ganz erfolgreich machen.
Sehr gut. ja, dass es eben gar nicht vor Gericht geht am Ende, ne? Nikolai, du hast jetzt mehrfach den Begriff Beschuldigter genannt. Wann ist man denn überhaupt Beschuldigter und welche Rechte hat man, wenn man beschuldigt ist?
Also beschuldigt im juristischen Sinne, also im strafrechtlichen Sinne, ist man dann, wenn offiziell ein Tatverdacht gegen eine Person erhoben wird. Wenn ein Tatverdacht der Begehung einer Straftat besteht, ja, das muss man vielleicht mal so ein bisschen erklären. Wenn zum Beispiel der Nachbar zur Polizei gehen würde und sagt, ah, ich möchte jetzt, sagen wir mal, den Herrn Olebralski anzeigen, weil ja, der grüßt mich morgens nicht. Und das möchte ich immer zur Anzeige bringen. Dann würde ich dadurch nicht offiziell zu einem Beschuldigten, weil dieses Nicht-Grüßen keine Straftat ist. Mhm. Ein Beschuldigter wird man dann, wenn der Verdacht im Raum steht, dass man eine Straftat begangen hat. Und die Straftaten, über die wir hier sprechen, sind dann eben Sexualstraftaten. Was da dann im Einzelfall strafbares Verhalten ist, ja oder nein, das ist dann häufig auch eine juristische Frage. Aber dadurch wird man eben offiziell zum Beschuldigten. Ja. Und du hattest ja die Frage, ja, welche Rechte habe ich denn? Welche Rechte habe ich? Welche vielleicht Pflichten habe ich sogar? Was kann ich tun? Was kann ich nicht tun? Das wichtigste Recht als Beschuldigter, und das kann man immer nur wieder sagen, ist das Recht, keine Aussage zu machen. Das wird manchmal etwas missverstanden oder von Leuten landläufig irgendwie nicht so gesehen. Aber das ist wichtig, dass man sich bewusst macht, man muss keine Angaben machen, man muss an der eigenen Überführung nicht mitwirken und man hat natürlich das Recht, sich einen Anwalt zu nehmen. Mhm. Das sind beispielsweise die Rechte, die man hat. Man muss auch beispielsweise bei dem Vorwurf Kinder- und Jugendpornografie, bei einer Hausdurchsuchung nicht die Passwörter oder Zugangsdaten zu seinen Speichermedien mitteilen. Das unterfällt auch dieser Schweigepflicht. So, und dann hat man aber auch als Beschuldigter nicht nur Rechte, sondern auch bestimmte Mitwirkungspflichten. Beispielsweise wird manchmal eine sogenannte erkennungsdienstliche Behandlung angeordnet, wenn es um bestimmte Straftaten geht. Man kennt das als klassisches Beispiel. Irgendwo wird, sagen wir mal, eine überfallartige Vergewaltigung begangen von einer unbekannten Person und die Polizei weiß nicht, wer es ist. Und dann kommen da Leute in Betracht und von denen wird dann einfach DNA genommen, um zu schauen. Es wurde DNA vom Täter an der geschädigten Person festgestellt und um dann zu schauen. Und da ist man dann im weiteren Sinne, klar, kommt dann immer auf einen Einzelfall an, man hat dann auch wieder Möglichkeit, den Rechtsweg zu bestreiten und so weiter, aber da müsste man dann mitwirken. Mhm.
Genau, du hast gesagt, man hat das Recht zu schweigen, man hat aber auch das Recht, sich zu äußern. Und dann ist ja jetzt die Frage, macht es dann Sinn, zur Polizei zu gehen und auch vielleicht eine Aussage zu machen oder sollte man das lieber nicht?
Ja, ich muss so ein bisschen schmunzeln, weil das so eine Frage ist, die sehr häufig gestellt wird und weil es, glaube ich, keinen Bereich gibt, in dem es so viele Missverständnisse im landläufigen Bereich bei Betroffenen gibt, wie in dem Bereich. Weißt du, Christine, manchmal denken vor allem ältere Beschuldigte, es wäre so eine Art Bürgerpflicht, zur Polizei zu gehen und da Angaben zu machen. Und dann wird immer so gedacht, insbesondere wenn die Leute sich für unschuldig halten oder sagen, hey, ich habe doch gar nichts gemacht, dann entsteht so die Vorstellung, naja, ich gehe jetzt zur Polizei und erzähle da meine Sicht der Dinge und dann wird die Polizei mir schon natürlich kostenlos dabei helfen, aus dieser unangenehmen Situation rauszukommen und ja, dann läuft das alles so von selbst. Und
genau, die Polizei ist ja auch erstmal dein Freund und Helfer.
Ja, genau. Und so wird, viel, ne? Ja, so wird das nämlich manchmal gedacht, aber das ist auch wiederum ein Missverständnis, denn die Polizei ist ja bekannt als Freund und Helfer von Opfern und Geschädigten. Und die Polizei, also nicht, ich, mir wäre das zumindest nicht bekannt, ist ja nicht der Freund und Helfer von beschuldigten Sexualstraftätern, die dann da den Leuten helfen. Und da hat sich schon so mancher vertan, der dann denkt, naja, gegen mich gibt's hier eine schwere Anschuldigung. Es ist irgendwie meine moralische Verpflichtung, zur Polizei zu gehen. Ich gehe jetzt dahin und mache da eine Aussage. Ja, und am Ende fällt es einem natürlich auf die Füße. Und da können wir Anwälte und vor allem auch ich als Anwalt für diesen speziellen Bereich wirklich nur verwarnen, sich da zu verzetteln und in dem eigenen Glauben, die Polizei würde einem helfen und das wäre halb so schlimm, dahin zu gehen und irgendwelche Angaben zu machen. Mhm. Denn vielleicht kann ich das noch einmal abrundend sagen an der Stelle. Es schadet ja nichts mehr, als wenn man Angaben zu irgendwelchen Dingen macht, die sich dann im Nachhinein als unrichtig rausstellen. Und das ist ja in so einer Vernehmung schnell passiert. Man überblickt das ja auch gar nicht so ganz, ne? Wenn man überhaupt nicht weiß, was sind genau die Anschuldigungen. Und dann sagt man irgendwas, muss ja auch gar nicht böse sein. Ne? Man vertut sich einfach. Naja, und am Ende heißt es dann bei der Polizei und Staatsanwaltschaft, der Beschuldigte hat ja in seiner Aussage da zu diesem und jedem Thema schon was Falsches gesagt. Und wenn er da nicht die Wahrheit gesagt hat, dann sagt er vielleicht insgesamt nicht die Wahrheit. Und dann hat man sich das Eigentor durch seine eigene Aussage geschossen. Darum ganz wichtig, keine Aussage machen.
Genau, aber ich vielleicht, also gerade wenn ich mich ungerecht beschuldigt fühle, dann möchte ich ja trotzdem gerne meine Meinung zu der ganzen Sache kundtun. Gibt es da noch andere Wege, das zu machen?
Also, auf jeden Fall. Und da kommen dann ja wieder wir ins Spiel. Denn, dass man keine Aussage macht bei der Polizei, das bedeutet ja nicht, dass man sich nicht zu den Vorwürfen äußern möchte. Diese Aussage, das Wort sagen, kommt ja auch von sprechen, bedeutet, dass man nicht körperlich in ein Polizeirevier geht und da einfach mündlich seine Sicht der Dinge schildert. Der richtige Ablauf wäre, und da kommen wir dann wiederum ins Spiel, wäre so, dass die Betroffenen sich bei diesen Vorwürfen an einen spezialisierten Anwalt wenden. In der Regel halt, oder im Idealfall
an
uns, an uns natürlich, an mich. Und wir würden dann erstmal die Vertretung anzeigen, die Akten beantragen. Das dauert dann vom reinen Ablauf her so ungefähr 4 bis 6 Wochen, sagen wir mal, bis die Unterlagen kommen. Und dann besprechen wir mit unseren Mandanten erstmal die Akten. Und das ist dann auch der erste Punkt, wo dann unsere Mandanten wissen, hey, was für Vorwürfe stehen hier überhaupt im Raum? Wer sagt was? Was wird genau geschildert? Das wird einem ja bei der Polizei gar nicht so im Detail mitgeteilt. Und dann steht es ja jedem frei, sich dazu zu äußern. Aber das macht man dann so, dass man eine schriftliche Erklärung aufsetzt und die bei der Staatsanwaltschaft einreicht. Und durch die kann man sich dann äußern und macht dann eben diese Aussage, aber im schriftlichen Wege. Mhm. Das ist natürlich viel sinnvoller.
Ja, das verstehe ich. Wenn das jetzt alles klar ist, dass es ein Ermittlungsverfahren gibt und der Beschuldigte war auch bei dir oder bei einer anderen Kanzlei und hat sich eben an einen Anwalt gewendet, um sich Hilfe zu holen, wie geht es denn dann weiter? Was sind denn dann aus deiner Sicht wichtige Schritte im Rahmen des Ermittlungsverfahrens?
Also der erste und der wichtigste Schritt ist ja erstmal, den Mandanten auf den Informationsstand der Staatsanwaltschaft zu bringen. Häufig gibt es ja insbesondere bei Verfahren von Aussage gegen Aussage belastende Aussagen, manchmal mehrere, manchmal werden irgendwelche Chatprotokolle eingereicht oder Bilder oder sonst was. Und unsere Mandanten, die müssen ja erstmal wissen, hey, was steht hier überhaupt im Raum? Wer sagt was? Und dann sagen viele, ich kann das ja schon in tatsächlicher Hinsicht widerlegen. Am Beispiel gebildet, eine Frau schildert, ich bin Opfer von sexuellen Übergriffen geworden. Ich habe da jemanden kennengelernt und das war alles ganz unverbindlich. Ich wollte mich einfach nur zum Kaffee trinken mit dem treffen und auf einmal hat der da alle möglichen sexuellen Sachen gemacht und ich hatte da gar nicht mit gerechnet und ich wollte das alles gar nicht. So, und dann steht das da und wir zeigen das dann unseren Mandanten und sagen mal, wie stehen Sie denn dazu? Und dann sagen manchmal die Leute, das stimmt doch gar nicht. Unser Treffen war doch von Anfang an auf einen sexuellen Kontakt angelegt. Und ich kann das auch nachweisen. Ich habe hier beispielsweise WhatsApp-Chat rein und da habe ich doch ein Nacktbild bekommen. Und im Nachhinein, da hat sie mir doch noch geschrieben, ja, wie schön das alles war und dass wir das mal wiederholen sollten. Und das habe ich jetzt hier auch vorliegen und kann das einreichen. Und man kann eben handfest widerlegen, dass solche Aussagen halt nicht richtig sind. Und da brauchen wir dann natürlich immer die Mitarbeit von unseren Mandanten und sind halt darauf angewiesen, dass man das Ganze halt natürlich inhaltlich bespricht. Und das tun wir dann natürlich.
Genau, und dann reicht ihr quasi Schriftstücke ein bei der Staatsanwaltschaft. Und wie geht dann ein Ermittlungsverfahren vielleicht zu Ende?
Genau, vielleicht kann ich das einmal noch kurz erklären, wie das halt bei uns ist. Also wir besprechen halt natürlich immer das Ganze mit unseren Mandanten, wobei man dazu natürlich auch sagen muss, nicht alle unsere Mandanten kommen körperlich zu uns ins Büro. Wir sind ja eine bewusst bundesweit ausgerichtete Kanzlei. Wir sind auch wirklich digital super strukturiert. Wir tauschen die Unterlagen digital mit unseren Mandanten aus. Und jeder bekommt dann über sichere Zugänge natürlich auch datenschutzkonform die Unterlagen von uns zur Verfügung gestellt und kann sich dann das dann alles mal ganz in Ruhe anschauen. Und wir denken immer, dass das auch wirklich notwendig ist, damit alle Betroffene halt dann wissen, worum es geht. Manche sagen auch, ich möchte mir die Akten mal ganz in Ruhe anschauen. Ich möchte mir da, wenn es umfangreiche Sachen sind, es gibt ja Akten, die haben viele 100 Seiten, mir da mal ein Wochenende Zeit nehmen. Ich möchte das mit meiner Partnerin besprechen oder mit einer Vertrauensperson und schicken uns dann manchmal ganz umfangreiche Stellungnahmen. Und das ist ja auch gut. Das ist ja eine ganz wertvolle Zuarbeit.
Das ist eine ganz wichtige Grundlage, auf der du dann arbeiten kannst. Ne?
Total. Also vor allem, wenn es dann um Dinge geht, die wir ja gar nicht so wissen. Wenn da gesagt wird, ich habe den Betroffenen, keine Ahnung, erst im Jahr 2020 kennengelernt und unsere Mandanten können uns sagen, nee, wir kennen uns doch schon seit 2010. Dann sind das ja so Sachen, die muss man sich ja gemeinsam erarbeiten. Und dann machen wir mal eine Erklärung fertig, in der dann gegebenenfalls unsere Mandanten zu Wort kommen, wenn es sich anbietet. Manchmal ja, manchmal nein, das muss man dann schauen. Aber der zweite große Teil unserer Arbeit im Ermittlungsverfahren ist dann bei solchen Vorwürfen eben immer, der Staatsanwaltschaft den Sachverhalt aufzubereiten, Widersprüche ins Verhältnis zu setzen, Ungereimtheiten rauszuarbeiten und eben der Staatsanwaltschaft zu zeigen, hey, die belastenden Aussagen, die hier auf dem Tisch liegen, die sind eben nicht geeignet, jemanden am Ende von einem Strafprozess zu überführen, das Ganze in ein gerichtliches Verfahren rüberzugeben, wozu wir ja dann in unserer nächsten Folge noch kommen, aber eben das Ermittlungsverfahren zum Abschluss zu bringen. Und ich hatte es ja schon am Anfang gesagt, das ist immer das, worum es geht, nämlich dieses außergerichtliche Ermittlungsverfahren zur Einstellung zu bringen und den Leuten das weitere Verfahren zu ersparen.
Dass es quasi gar nicht vor Gericht gehen muss. Ja? Also das heißt ja, glaube ich, Einstellung, ne? Genau. Wenn du es schaffst, das vor dem Gerichtsverfahren zu beenden.
Genau, das ist immer das Ziel, die außergerichtliche Einstellung des Verfahrens. Und unsere Mandanten, die sagen uns immer, Herr Odebralski, machen Sie es, wie Sie es machen müssen, aber versuchen Sie es irgendwie zur Einstellung zu bringen. Und klar, wenn dann die Einstellungsmitteilung kommt an unsere Mandanten, dann ist das für die natürlich auch ein ganz emotionaler Moment, weil klar, wenn man von sowas noch nie betroffen war, dann mag man sich gar nicht vorstellen, aber das ist natürlich eine ganz erhebliche emotionale Belastung, von solchen Vorwürfen betroffen zu sein. Egal, ob man jetzt am Ende sagt, ich bin es gewesen, wie häufig beim Vorwurf Besitz von Kinder- und Jugendpornografischen Inhalten oder auch beim Vergewaltigungsvorwurf. Also wenn da so ein Verfahren ein halbes Jahr über einem schwebt, verbunden mit der Unsicherheit, wie geht's weiter, wie geht's aus, also dann ist das natürlich schon eine Riesenbelastung.
Ja, klar. Und angenommen, du schaffst es nicht, dass das Verfahren eingestellt wird, dann gibt's ja quasi eine Anklage und das Ganze geht vor Gericht, richtig?
Genau, das wäre dann ja das nächste, das gerichtliche Verfahren. Wir wollten noch kurz drüber sprechen, wie das Ermittlungsverfahren enden kann und wie das dann ausgeht, im Idealfall auch für unsere Mandanten. Und wir hatten ja gerade schon jetzt das häufiger mal so angeschnitten, ja, der Idealfall ist natürlich die Einstellung mangels Tatverdachts. Und das bedeutet, dass die Staatsanwaltschaft eine Verurteilung für nicht wahrscheinlicher als 50% hält, also für im Verhältnis unwahrscheinlicher. Dann wird das Verfahren eingestellt.
Es lohnt sich quasi nicht, das Verfahren zu führen.
Genau, die Prognose ist eben, dass jemand nicht verurteilt wird. Mhm. So, und dann wird das Verfahren mangels Tatverdachts eingestellt, dann ist die Sache vom Tisch. Mhm. Dann hat die Gegenseite in Anführungszeichen, also der Anzeigenerstatter, theoretisch nochmal die Möglichkeit, dagegen ein Rechtsmittel einzulegen, wenn er sagt, ja, oder wenn die Frau sagt, na, ist doch ungerecht und so ist es doch gewesen, hätte man theoretisch nochmal die Möglichkeit. Rein praktisch wird davon aber wirklich nur ganz selten Gebrauch gemacht. Häufig ist es mit der Einstellung auch getan. Wir sagen unseren Mandanten das auch immer so. Wir sagen, damit ist es jetzt zu 99% aus der Welt geschafft. So. Ja, es gibt die Möglichkeit, das einzustellen wegen, also mal als Tatverdachts, wie ich gerade gesagt habe. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit, nämlich die Einstellung wegen Geringfügigkeit. Mhm. Das kann gemacht werden bei Delikten, die sich im Bagatellbereich bewegen. Sagen wir mal beispielsweise exhibitionistische Handlungen oder wenn jetzt jemand im Bereich Kinderpornografie ein oder zwei Bilder hat oder Jugendpornografie oder zum Beispiel Missbrauch von Jugendlichen. Das ist jetzt so ein Delikt. Ja, das hört sich vom moralischen Gehalt her jetzt auch manchmal schlimm an, aber naja gut, wenn da jemand mit 18 Jahren sexuellen Kontakt mit einer 17-jährigen Person hat, dann ist das unter Umständen strafbar, je nach Einzelfall, aber vom moralischen Gewicht her doch nicht so hoch und dann kann man das halt auch einstellen gegen eine Auflage. Genau. Mhm. Oder die Möglichkeit besteht noch, so ein Verfahren im Wege eines sogenannten Strafbefehls aus der Welt zu schaffen.
Mhm. Was ist das?
Das ein Strafbefehl, vielleicht kurz erklärt, ist ein Urteil per Post. Da kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr festgesetzt werden, natürlich auf Bewährung. Und das erspart dann auch den Betroffenen die Hauptverhandlung. Das ist so ein Instrument, was im Bereich Besitz von Kinder- und Jugendpornografie häufig genutzt wird. Dann sagen die Beschuldigten immer, gut, dass es erledigt ist, dann sparen wir uns wenigstens die Hauptverhandlung. Ja, oder halt auf natürlichem Wege, wenn halt Beschuldigte beispielsweise dauerhaft ins Ausland verziehen und nicht erreichbar sind oder versterben, dann ist das Ermittlungsverfahren auf natürlichem Wege eben auch einfach beendet und erledigt.
Wenn jetzt das Verfahren eingestellt wird, kann ich dann trotzdem vorbestraft sein? Das ist ja vielleicht auch eine Frage, die unsere Hörer interessiert, könnte ich mir vorstellen.
Häufig gestellt wird.
Ja, was bedeutet es eigentlich, vorbestraft zu sein, vom Begriff her?
Also, vorbestraft sein ist ja so ein landläufiger Begriff, den viele auch kennen und benutzen. Und häufig werde ich gefragt, ja, bin ich dann vorbestraft? Und vorbestraft im unjuristischen Sinne bedeutet, eine Strafe zu bekommen, die in ein Führungszeugnis eingetragen wird. Und das ist dann der Fall, wenn man eine Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen bekommt. In Klammern, wenn es die erste Verurteilung ist, also bedeutet zweimal 60 Tagessätze wird auch eingetragen. Einmal 100 wird eingetragen oder zweimal darunter. So. Mhm. Und das bedeutet im landläufigen Sinne vorbestraft sein. Und das wollen viele Betroffene natürlich nicht, weil es ja auch Konsequenzen hat. Je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet, muss man da teilweise ein Führungszeugnis vorlegen. Und wenn da dann drinsteht, ist verurteilt oder vorbestraft wegen Besitz kinderpornografischer Inhalte, kann man sich vorstellen, ist das zum Beispiel...
Kommt das nicht so gut an.
Nee, kommt das nicht so gut an, wenn man Kinder- und Jugendtrainer im Sportverein ist, dann kann man sich ja vorstellen. Und genau, das heißt das. Das Gute ist, dass, also wir hatten ja schon über Einstellungsmöglichkeiten gesprochen, und wenn etwas eingestellt wird gegen eine Geldauflage, dann bedeutet das, dass durch die Zahlung des Geldes das staatliche Interesse an der weiteren Strafverfolgung beseitigt wird. Man gilt weiterhin als unschuldig, mit der Konsequenz, dass dann am Ende auch nichts eingetragen wird. Und da sind Betroffene natürlich immer heilfroh, wenn es um auch teilweise schwere Vorwürfe geht. So eine Einstellung gegen eine Auflage geht jetzt nicht bei allem, aber es geht schon. Und da sind Betroffene natürlich immer heilfroh, wenn sie dann am Ende auch sagen können, ja, ich bin offiziell unschuldig, ich habe hier was bezahlt, um die Strafverfolgung zu beseitigen, aber gemacht habe ich nichts. Ein prominenter Fall. Oder über Fälle sprechen wir ja noch, aber das ist ja häufig schon mal vorgekommen, wenn man mal so die Presse verfolgt. Ja,
ja, verstehe. Genau, die Fälle schauen wir uns dann zukünftig noch an, bevor wir jetzt hier
abschwenken. Und darum ist das ja auch gut, dass wir jetzt mal so ein allgemeines juristisches Roundabout machen, wo wir dann halt später mal drauf Bezug nehmen.
Immer wieder drauf zurückgreifen können. Genau, dafür sind diese Folgen da. Und genau, ich fasse nochmal zusammen zum Ermittlungsverfahren. Ja, also es mündet quasi entweder in der Einstellung oder eben im Gerichtsverfahren. Und das Gerichtsverfahren wollen wir uns in der nächsten Folge anschauen. Und ja, damit sind wir für diese Folge am Ende angelangt. Vielen Dank, Nikolai, für deine Einsichten
Christina,
in Theorie zum Ermittlungsverfahren. Wir haben natürlich auch wieder für unsere Hörer ein paar Shownotes vorbereitet. Dort finden Sie unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns etwas schreiben möchten. Und Sie finden dort natürlich auch weitere Informationen zum Thema Sexualstrafrecht. Und ja, an dieser Stelle möchte ich Ihnen herzlich danken fürs Zuhören, dass Sie uns bis hierhin begleitet haben.
Ich auch.
Und ja, wir freuen uns über Ihr Feedback oder, wenn es Ihnen gefallen hat, auch gerne eine Bewertung.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Unschuldsvermutung. Der Podcast über Sexualstrafrecht mit Strafverteidiger Nikolai Odebreitzky und Christine Pepersack. Wenn Sie Rechtsberatung brauchen oder Unterstützung in Ihrem Verfahren benötigen, finden Sie alle Informationen auf ra-odebreitzky.de. Wenn Sie betroffen sind von sexualisierter Gewalt oder Missbrauch und Hilfe brauchen, wenden Sie sich ans Hilfetelefon unter 0800 22 55 530. Menschen, die sich sexuell zu Kindern und Jugendlichen hingezogen fühlen, können sich ans Präventionsnetzwerk Kein Täter werden wenden. Weitere Folgen unseres Podcasts Unschuldsvermutung finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt.